Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
1, 2, 2, 2, Test.
Ja, sehr gut, super. Sehr gut. Ich freue mich sehr, Sie ganz herzlich hier zur Audible-Lesung von Nathan Hill, Die Geister, begrüßen zu dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, muss ich ja sagen, liebe Leserinnen und Leser natürlich auch. Und ich glaube, da muss ich da reinschauen. Ich begrüße alle im Facebook-Livestream von Audible. Das ist eine Audible-Premiere, das ist eine Premiere, jetzt bin ich schon ganz im Englischen. Eine Audible-Premiere, dass wir auch einen Facebook-Livestream haben. Herzlich willkommen. Vor einigen Jahren hatte ich mit meiner Frau überlegt, dass wir uns abends im Bett vorm Einschlafen ein bisschen vorlesen. Meistens habe ich vorgelesen und nach 5 Minuten schlief meine Frau. Das war schwierig deswegen, weil am nächsten Tag, ich habe ja weitergelesen, die Frage bestand, wo setze ich wieder ein mit dem Vorlesen? Damit das nicht passiert, bin ich sehr froh, neben mir begrüßen zu können, Uwe Teschner.
Hallo.
Einen großartigen Hörspiel-, Hörbuch-, Synchronsprecher. Eine Stimme, die Sie mit Sicherheit schon kennen und die Stimme des Hörbuchs von Die Geister, dem Buch, worum es jetzt in der nächsten Stunde gehen wird. Uwe und Audible haben etwas geschafft bei diesem Buch, was in Deutschland zumindest sehr, sehr selten passiert. Die Verkäufe des Hörbuchs bei Audible online sind auf Augenhöhe mit den Verkäufen des echten Papierbuchs, das bei Pipa erschienen ist. Normalerweise liegen die Verkäufe der Hörbücher ungefähr mal bei 20%. Also Sie können sehen, was für eine Qualität das sein muss. Das ist ein großes Kompliment schon mal im Voraus an deine Sprechkünste.
Danke, das gebe ich aber an den Autoren weiter. Der hat einfach ein so geniales Werk gemacht.
Da stimme ich zu.
Musste ich nicht mehr so viel tun.
Das stimme ich zu, ein wirklich großartiges Werk. Aber es kommt nicht von ungefähr, dass du, und da sind wir schon so ein bisschen bei der Vorstellung, auch 2016 zum Sprechergott gewählt wurdest. Also ich glaube, auch das spielt da eine große Rolle. Ich habe mich hier bei diesem Buch zum allerersten Mal dem Buch akustisch genähert. Das heißt, ich habe es nicht gelesen, sondern ich habe es gehört. Und ich möchte, dass wir uns zusammen jetzt auch diesem Buch akustisch nähern. Deswegen wollen wir noch gar nicht viel erzählen, sondern, Uwe, ich bitte dich, steigen wir ein mit dem Prolog zu Die Geister von Nathan Hill.
Prolog. Spätsommer 1988. Hätte Samuel gewusst, dass seine Mutter weggehen würde, hätte er vielleicht besser aufgepasst, hätte ihr genauer zugehört. Sie eingehender beobachtet, sich ein paar wichtige Dinge aufgeschrieben. Vielleicht hätte er sich auch anders verhalten, anderes gesagt, wäre ein anderer Mensch gewesen. Vielleicht ein Kind, für das es sich gelohnt hätte zu bleiben. Aber Samuel wusste nicht, dass seine Mutter weggehen würde. Er wusste nicht, dass sie sich schon seit Monaten darauf vorbereitete, insgeheim, Schritt für Schritt. Nach und nach schaffte sie Dinge aus dem Haus. Ein einzelnes Kleid aus dem Schrank, ein Foto aus einem Album, eine Gabel aus der Schublade mit dem Silberbesteck, eine Decke von unter dem Bett. Jede Woche war es etwas anderes. Ein Pullover, ein paar Schuhe, ein Stück Weihnachtsschmuck, ein Buch. Ihre Gegenwart im Haus wurde immer flüchtiger. Hing da nicht mal mehr Fotos an der Wand? Sagte Samuels Vater unten an der Treppe und kniff die Augen zusammen. Hatten wir da oben nicht ein Bild vom Grand Canyon? Nein, sagte Samuels Mutter, das haben wir abgenommen. Wir? Daran erinnere ich mich nicht. Es war deine Entscheidung. War es das? Fragte er verwirrt. Er fürchtete, den Verstand zu verlieren. Jahre später, im Biologieunterricht in der Highschool, hörte Samuel von afrikanischen Schildkröten, die den Atlantik durchqueren, um in Südamerika ihre Eier zu legen. Wissenschaftler fanden keine Erklärung für diese ungeheure Reise. Warum machten die Schildkröten das? Die maßgebliche Theorie dazu besagte, dass sie vor Urzeiten damit angefangen hatten, als Südamerika und Afrika noch miteinander verbunden gewesen waren. Damals hatte womöglich nur ein Fluss die beiden Kontinente getrennt und die Schildkröten legten ihre Eier in den Sand am gegenüberliegenden Ufer. Doch dann begannen die Landmassen auseinanderzutreiben und der Fluss weitete sich jedes Jahr um 2-3 Zentimeter, was für die Schildkröten nicht zu erkennen war. Also schwammen sie weiterhin zum anderen Ufer. Jede Generation hatte ein winziges Stück mehr zurückzulegen. Und nach Millionen von Jahren war aus dem Fluss ein Ozean geworden, ohne dass die Schildkröten es je bemerkt hätten. Das, dachte Samuel, war die Art, wie seine Mutter sie verlassen hatte. So war sie weggegangen, unmerklich, langsam, Stück für Stück. Sie reduzierte ihre Existenz, bis sie nur noch sich selbst entfernen musste. Am Tag, an dem sie verschwand, verließ sie das Haus mit einem einzigen Koffer.
Vielen Dank. Ich würde am liebsten ruhig bleiben und wir lesen einfach weiter, die ganze Stunde. Aber ich glaube, Sie möchten gerne auch ein bisschen was über das Buch erfahren. Ich habe zum ersten Mal mich dem Buch akustisch angenähert und nicht überlesen. Es war für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn ich konnte nicht blättern. Es sind 850 Seiten, glaube ich, ungefähr. Ne? Ich konnte nicht blättern, ich konnte nicht zurückgehen. Wie war das nochmal mit der Geschichte? Ich musste mich darauf verlassen, dass du als Sprecher all das transportierst, dass die Geschichten für mich transparent sind, so, dass die Bögen stimmen, was da alles eine Rolle spielt. Es ist ja wirklich ein hartes Business. Es sind 23 Stunden und 48 Minuten und ich bin absolut dran geblieben. Kompliment.
Das empfinde ich wirklich als Kompliment.
Sehr, sehr, sehr spannend.
Dann kann ich nicht alles verkehrt gemacht haben.
Wie oft hast du das Buch gelesen, bevor du es eingelesen hast?
In der Tat nur einmal. Das lässt meine Zeit nicht mehr zu, auch wenn ich es manchmal noch genauer hätte gerne vorbereiten wollen. Und zum Arbeitsprozess muss man vielleicht dazu sagen, wer jetzt nicht sich mit dem Business auskennt, weiß das vielleicht nicht. Man arbeitet das Buch wirklich so ein bisschen durch und ich versuche das zumindest, mir so eine Partitur da reinzumalen, damit ich im Studio schon weiß, wo die Sätze hingehen. Und gerade bei Büchern wie diesem, wo ein Satz ganz locker über eine halbe Seite geht und man nicht unbedingt weiß, wo werde ich enden, ist das wichtig. Dann hat man so einen Fahrplan. Man erkennt mit einem Blick, okay, das und das ist in dem Satz wichtig. Es gibt so Hauptworte und darauf muss ich landen. Und dann kommt man da relativ flüssig rüber. Es ist eins dieser Prädikate, die ich dem Autor wirklich hier verleihen möchte, dass er es geschafft hat, trotz dieser ausufernden Sätze, wir gehen dann später noch mal ein bisschen drauf ein, einen Rhythmus reinzubringen, der es total einfach macht, dem zu folgen. Also auch der Übersetzer, ganz großes Lob an den Übersetzer. Das ist, es hat mir keine große Schwierigkeit bereitet, auch wenn ich nicht geschafft habe, das gesamte Buch mit Strichen voll zu malen. Weil da hätte ich auch nichts mehr erkannt nachher, dann wäre ich auch irgendwann blind gewesen. Insofern, es freut mich, dass das offenbar gelungen scheint, dass man dranbleibt und nicht das Gefühl hat, dass ich an jedem Satz ringen muss und nicht so richtig weiß, wo er hingehen wird.
Nein, ganz und gar nicht. Der Vorteil, was mir aufgefallen ist bei Hörbüchern, ich konnte nebenbei putzen, ich konnte irgendwie zur Bahn laufen, ich konnte weiterhören, was ja mit dem Buch oftmals schwierig ist. Ich habe das als Kind probiert, auf dem Fahrrad zu lesen. Das ging leider schief. Aber in dem Fall finde ich natürlich diese neuen Entwicklungen auf dem Streaming-Markt, dass wir die Bücher so hören können mit dem Handy, man hat alles dabei, sehr, sehr zuträglich. Was mich interessiert ist, das sind 23 Stunden 48. Wie lang habt ihr im Studio verbracht, um diese 23, also fast 24 Stunden einzulesen? Gibt es da so einen Schnitt, dass man sagt, für eine Stunde Hörbuch muss man ungefähr 3-4 Stunden rechnen oder sowas? Wie ist da, gibt es da eine Daumenregel?
Also man hat an den meisten Tagen schafft man ungefähr 6 Stunden, je nachdem, ob man noch eine andere Arbeit an dem Tag annimmt oder nicht. Und dann kriege ich ungefähr 2,5 CDs hin. Das wäre umgerechnet vielleicht 3 Stunden. Also habe ich dafür war ich 2 Wochen im Studio.
Okay, das klingt relativ knackig. 3 Stunden aus 6 Stunden.
Ja.
Aber es ist auch eine Konzentrationswahnsinnsleistung.
Mal läuft es besser, mal hat man auch einen Hänger.
Also 6 Stunden schon. Konzentriert vorlesen, die Bögen halten, das ist schon dann am Schluss bist du auf jeden Fall ausgezuzelt, oder?
Ja, wobei das Schöne ist dann, wenn man richtig Spaß dran hatte und der Text einen selber mitgenommen hat und man
in der Story so drin ist, dann erlebt man die ja auch. Man hat dann vielleicht in der Zeit auch nicht allzu viel zu erzählen, weil man halt, ne, man geht früh ins Studio, da passiert nicht viel. Man geht abends nach Hause, passiert vielleicht auch nicht viel. Und zwischendrin ist man ganz woanders, in einem ganz anderen Land, hier in der Geschichte. Und die konnte ich jetzt aber meiner Freundin natürlich nicht erzählen, weil ich wollte, dass sie es später liest oder hört. Und ja, also du bist 2 Wochen einfach konzentriert dabei. Und es euphorisiert dich irgendwann. Wenn die Story gut ist, kommst du nach Hause und hast trotzdem was zu erzählen.
Ja. Gutes Stichwort, die Geschichte. Vielleicht kurz zum Autor. Nathan Hill ist aus dem Jahre 1978, also da wurde er geboren. Er hat Literatur studiert und unterrichtet an verschiedenen Unis oder hat unterrichtet Schreiben und Literatur. Und hat 2016 in Amerika diesen Roman veröffentlicht. Der ist ein absoluter Bestseller, weil er sich durch Zufall unterstützt gefunden hat von Trumps Wahlkampf und den Vorgängen um Trump, weil es eine Figur gibt, die eigentlich eine Nebenfigur ist in dem Roman, die erstaunliche Ähnlichkeit mit Donald Trump hat, muss man sagen. Das war nicht intendiert. Er wurde darauf angesprochen. Er meinte auch, das habe ich jetzt nicht so gewollt. Aber er nimmt es natürlich auch sehr gerne mit. Da werden wir später nochmal drauf eingehen, so auf die Figuren. Inzwischen ist das Buch in 19 Sprachen übersetzt, zu Recht, wie ich finde, viel verkauft. Ich bin großer Fan geworden von diesem Buch. Es ist aber recht schwierig zu erklären, worum es geht. Es sind 850 Seiten und die sind wahnsinnig dicht gepackt. Es gibt sehr viele Erzählstränge, die verbunden werden, meisterhaft, ich würde wirklich sagen, brillant verbunden werden. Und vielleicht können wir versuchen, die so ein bisschen aufzudröseln. Er ist verglichen worden mit Irving, mit Franzen, mit Foster Wallace, weil, wie du schon angesprochen hast, es Sätze gibt, die hochkompliziert sind. Er spielt mit Soziolekten, also mit den typischen Sprechweisen von den verschiedenen Figuren, in die er wirklich tief einsteigt und beschreibt eine USA zwischen den Jahren 1968 und 2011/12 ungefähr. Er nutzt 3 große Tableaus, nämlich die Proteste 1968, vor allem in Chicago. Es gibt einen Nominierungsparteitag der Demokraten und es gibt die Unruhen in Chicago mit den Hippies, wie er sie nennt, also die Linken, die Liberalen, die Freigeister gehen auf die Straße und wehren sich gegen die Zustände in den USA, in dieser Zeit vor allem gegen den Vietnamkrieg. Die zweite Ebene spielt im Jahre 2003, 2004 der Irakkrieg. Da gibt es eine Figur, die dann auch in den Irakkrieg zieht. Und die dritte Ebene ist das Jahr 2011, 2012. Occupy spielt noch eine Rolle und vor allem eben der Wahlkampf dieses rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidaten oder einer, der sich darum bemüht, Präsidentschaftskandidat zu werden. Das sind so die 3 Ebenen. Ich habe schon gesagt, 800 Seiten, sehr dystopisch, wie ich finde. Empfindest du das als Dystopie?
Nee, eher als Realismus.
Okay. Ich finde auch die Vergleiche eigentlich so mit 1984 oder The Circle, was oft angebracht wurde, nicht so wahnsinnig treffend, weil ich es auch nicht sehr dystopisch, sondern eher tragikomisch empfinde. Also er zeichnet die Figuren sehr lustig, sehr interessant, er überzeichnet sie häufig und trotzdem kriegt man die
Essenz. Und ich bin mir sicher, oder? Man wird sie genauso finden.
Absolut, wie zum Beispiel, was wir ja sehen bei diesen Kandidaten. Lass uns mal versuchen, das so aufzudröseln, was es da für interessante Typen gibt. Also wir haben schon gehört jetzt, es gibt Samuel, seine Mutter und den Vater Henry, obwohl der Vater so ein bisschen nebenbei läuft. Das sind so die 2 Hauptfiguren, würde ich sagen.
Genau, ja? das macht also es gibt mehrere Geschichtsstränge, die miteinander verknüpft werden, wie du gesagt hast. Es gibt die Familiengeschichte. Es gibt natürlich eine tragische Liebesgeschichte, die jetzt allerdings ohne jegliche Schmonzette auskommt, sondern wirklich sehr trocken auch erzählt wird, bei der einem aber trotzdem das Herz brechen kann. Es gibt die politische Geschichte und es gibt eine Geschichte, ich würde sagen eine soziologische Geschichte, also wie Menschen miteinander umgehen. Und da gibt es ganz viele verschiedene kleine Begebenheiten, die aber sehr kunstvoll erzählt werden, die sich miteinander irgendwie verflechten und dadurch entsteht eigentlich wirklich erst das Bild. Man kann gar nicht sagen, 5 Personen machen das und das und am Ende kommt ein Ergebnis bei raus. Es ist wirklich, man sieht oder liest diesen Roman oder hört ihn und das fließt alles und es ergibt alles einen Sinn. Das ist das Wunderbare und du kannst nicht sagen, wo es dich hingetrieben hat. Es ist eine Geschichte, die das Leben geschrieben hat. Das, was viele Romane gerne wollen, macht der dieses Buch einfach.
Ich habe das versucht mal aufzumalen und versuche das jetzt zu erzählen, was auf diesem Zettel so wunderbar draufsteht. Also, es gibt Samuel und seine Mutter, Faye. Und die Mutter verlässt Samuel, das war ja der Inhalt des Prologs, als er 11 Jahre ist. Er weiß nicht warum und trifft sie erst viel später wieder und will natürlich wissen, warum sie ihn verlassen hat, weil es ihn so wahnsinnig verletzt hat. Es gibt in seiner Schulzeit 2 Freunde, ein Geschwisterpärchen, Bishop und Bethany. Bethany wird seine große, tragische Liebe. Sie entwickelt sich zu einer ganz genialen, virtuosen Geigerin. Und ihr Zwillingsbruder Bishop ist derjenige, der nach Irak geht. Und auch diese Geschichte ist sehr tragisch.
Das wäre, ne, die Coming-of-Age-Geschichte,
genau,
die, ne, so ein bisschen Stand-by-Me-Charakter hat.
Genau. Samuel wird eben dann Literaturprofessor. Also da sieht man vielleicht auch so ein bisschen die Parallelen zwischen dem Autor und der Hauptfigur im Buch. Und er sieht sich dann an der Uni, während innerhalb seines Jobs, den er nicht so wahnsinnig mag, würde ich behaupten, konfrontiert mit den Diskussionen um Political Correctness. Also es gibt eine Studentin, die er überführt, dass sie eine Arbeit gefälscht hat.
Plagiiert.
Und die macht ihn dann fix und fertig mit diesen Tricks um das, was ein Dozent darf und nicht darf. Political Correctness. Auch eine sehr tragische Geschichte, aber auch sehr witzig beschrieben in den Motiven dieser Laura, dieser Frau. Das ist, um was es hier eigentlich geht dabei, um ihre Karriere und so weiter.
Was Nathan Hill nie macht, ist, seine Figuren zu verraten. Er schafft es wirklich, aus jedem, der einem unsympathisch erscheint, ihn aber dann irgendwie doch so zu charakterisieren, dass man es nachvollziehen kann und sagt, okay, ich habe begriffen, warum du bescheißen wolltest hier oder warum du zu diesen Mitteln gegriffen hast. Man kann es nachvollziehen, man verzeiht es nicht unbedingt, aber sie erscheinen dadurch sehr menschlich. Also es gibt nicht unbedingt diese Schwarz-Weiß und der ist abgrundtief böse oder so, überhaupt nicht. Es ist so wie, naja, wie es uns auch passiert. Wir sind manchmal sehr skeptisch Leuten gegenüber, die aber trotzdem sympathisch erscheinen können.
Genau. Auf der Suche später nach seiner Mutter, worauf er wieder kommt, auf seine Mutter, weil seine Mutter einen rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidaten angreift mit Steinchen, dadurch wird er auf sie aufmerksam und macht sich eben auf die Suche nach ihr, trifft er auf verschiedene Figuren aus der Geschichte seiner Mutter, die er versucht zu recherchieren, um zu verstehen, warum sie damals, als er 11 Jahre alt war, ihn verlassen hat. Er trifft auf eine Frau, die 68erin war, ganz vorne dran bei den Protesten, jetzt aber total abgeschworen hat und eine Freundin der Mutter war. Er trifft auf einen Polizisten, der jetzt Richter ist und interessanterweise der Richter ist, der auch die Verhandlungen führen wird wegen des Angriffes auf den Präsidentschaftskandidaten, der eben zu jener Zeit Polizist war in den 68ern und sich wahnsinnig schlecht verhalten hat bei Demonstrationen gegen die Hippies. Er trifft auf einen wunderbaren Anwalt seiner Frau, der ihm eigentlich erklärt, wie das so geht in den ganzen Behörden. Er ist konfrontiert mit diesem Präsidentschaftskandidaten. Das ist ein kleiner Zweig. Und neben all dem gibt es noch eine Geschichte über seine eigene Computerspielsucht. Denn wenn er keine Lust hat, sich mit der Universität zu beschäftigen, mit literarischen Inhalten, dann spielt er Elfscape, ein großes Online-Computerspiel. Und als er mal nicht weiter weiß, verabredet er sich, was man sonst nie macht, mit einem der Charaktere aus dem Spiel, mit Pawnage, ein absolutes Genie bei dem Spiel Elfscape und im wahren Leben arbeitslos, völlig überschuldet und ein absoluter Loser, würde ich sagen. Oder?
Ja, aber auch der sehr sympathisch. Man, man versteht es und sagt, ja, armer Hund, aber ist schon okay.
Absolut. Also das, was du gerade gesagt hast, würde ich total unterstreichen. Bei aller Verrücktheit und Schrägheit der Figuren verrät er sie nie, sondern er steigt wirklich wahnsinnig tief ein. Er sucht nach den Motiven, nach den Antrieben dieser Figuren. Er versucht zu verstehen, warum die Menschen das machen, was sie machen. Und wenn es noch so schlecht ist, was sie tun, sucht er nach der Motivation dafür und wirbt dafür, dass man es verstehen kann, dass man irgendwie Verständnis aufbringen kann und darüber hinausgehen kann über die einfache Verurteilung. Ne? So, das habe ich jetzt mal kurz zusammengefasst. Das sind 850 Seiten Geschichte und ich weiß, ich habe sie jetzt ein klein wenig...
Ich glaube, da sind noch 2, 3 Geschichten mehr drin, aber...
überfordert. Deswegen würde ich dich bitten, vielleicht zum zweiten Text zu kommen. sodass wir wieder ein bisschen hören können, denn es heißt ja auch Audible Lesung hier und nicht nur Audible Erzählung.
Die Audible Erklärung, genau. Ja.
Der Packer Attacker, Sommer 2011. Die Schlagzeile erscheint eines Nachmittags fast gleichzeitig auf verschiedenen Seiten im Internet. Angriff auf Gouverneur Packer. Das Fernsehen greift die Nachricht schon Augenblicke später auf. Das Programm wird für eine Eilmeldung unterbrochen. Der Moderator blickt ernst in die Kamera und sagt: Wir hören aus Chicago, dass Gouverneur Sheldon Packer angegriffen wurde. Das ist alles, was die Leute eine Zeit lang wissen. Dass er angegriffen wurde. Für ein paar verwirrende Minuten stellen sich alle diese beiden Fragen. Ist er tot? Und gibt es ein Video von dem Angriff? Dann kommen die ersten Meldungen herein, die von Reportern vor Ort in ihre Handys gesprochen werden und live über den Sender gehen. Sie sagen, Sheldon Packer sei im Conrad Hilton gewesen, wo er ein Essen gegeben und eine Rede gehalten habe. Hinterher ging der Gouverneur mit seiner Gefolgschaft durch den Grand Park, schüttelte Hände, küsste Babys, tat all die typischen Dinge, die zu einer volksnahen Kampagne gehören, als ihn plötzlich aus der Menge heraus eine Person oder Gruppe angriff. Während man auf neue Informationen wartet, wird debattiert, ob der Vorfall die Aussichten des Gouverneurs auf das Präsidentenamt vergrößert. Ja, heißt es. Da sein Wiedererkennungswert bisher noch relativ niedrig ist, zumindest außerhalb der fanatisch-konservativ-evangelikalen Gefolgschaft, die ihn für das liebt, was er während seiner relativ kurzen Amtszeit als Gouverneur von Wyoming getan hat. Abtreibungen wurden sofort verboten. Kinder und Lehrer mussten morgens vor dem Fahneneid öffentlich die 10 Gebote aufsagen. Englisch wurde zur einzigen Amtssprache und wer sie nicht fließend beherrschte, durfte weder Grund noch Immobilien besitzen. Darüber hinaus erlaubte Packer das Tragen von Waffen in Wildschutzgebieten und erließ eine Verfügung, mit der die bundesstaatlichen Gesetze über die Bundesgesetze erhoben wurden, was laut Verfassungsrechtlern einer de facto Abspaltung Wyomings von den Vereinigten Staaten gleichkam. Packer war ein Gouverneur in Cowboystiefeln, der auf seiner Rinderfarm Pressekonferenzen abhielt und eine Waffe trug, einen Revolver, der in einem Lederholster an seiner Hüfte baumelte. Im Lauf der Zeit hat Packer eine Art Prediger-Cowboy-Pathos perfektioniert und sein antielitärer Populismus spricht vor allem weiße, konservative Arbeiter an, die unter der gegenwärtigen Rezession zu leiden haben. Er vergleicht Einwanderer, die den Amerikanern die Jobs wegnehmen, mit Kojoten, die Vieh reißen und betont dabei das Wort Kojoten mit einer schweren mittleren Silbe. Er spricht Washington D.C. mit einem R aus, sodass es zu Washington wird. Er sagt groggy statt müde, verschleift und verbeißt einzelne Worte und drückt sich für eine nationale politische Gestalt staunenswert zwanglos aus. Ausdrücke wie zum Henker, verflucht, verdammt kombiniert er mit nonverbalen Mitteln. Er zwinkert, zuckt albern im Schreck zusammen oder zieht theatralisch die Stirn kraus, was seine Volkstümlichkeit noch untersteigt. Man hat immer wieder den Eindruck, dass die Worte exakt in dem Moment seinen Mund verlassen, da sie ihm in den Sinn kommen. Er redet, ohne sich um Kontext oder Syntax zu scheren oder auch nur zu versuchen, seine Sätze inhaltlich mit dem in Verbindung zu bringen, was gerade sein Thema ist. Sein Redestil ist eine Art verbaler Impressionismus. Befreit von den Zwängen überkommener Grammatik arbeiten sich seine Sätze nicht unbedingt logisch voran, sondern bilden eine semantische Suppe, einen Brei frei assoziierter Punkte, der von hier nach da treibt und in gewisser Weise das sprachliche Äquivalent einer Überflutung darstellt, die mit sich reißt, was immer sie will. Und jetzt ist der Gouverneur angegriffen worden. Wobei niemand zu wissen scheint, wie er angegriffen wurde, womit, von wem und ob er verletzt ist. Nachrichtensprecher spekulieren über den möglichen Schaden, der entsteht, wenn eine Kugellagerkugel oder eine Marmorkugel mit großer Geschwindigkeit direkt in ein Auge trifft. Sie sprechen gut 10 Minuten darüber, mit Schaubildern, die zeigen, wie eine kleine Masse mit knapp 100 Stundenkilometern die flüssige Membran des Auges durchschlägt. Als das Thema erschöpft ist, unterbrechen sie die Sendung für ein paar Werbeclips. Sie preisen ihre kommende Dokumentation zum 10-jährigen Jubiläum des 11. September an, Tag des Terrors, Jahrzehnt des Krieges. Sie warten. Und dann geschieht etwas, das die Nachrichtensendung aus dem Stillstand erlöst, in den sie geraten ist.
Der Moderator erscheint im Bild und verkündet, dass ein Zuschauer die ganze Geschichte gefilmt und online gestellt hat. Das Video beginnt weiß. Man hört, wie der Wind über das ungeschützte Mikrofon bläst. Dann tasten sich Finger heran, reiben über das Mikro und produzieren ein muschelartiges Rauschen. Die Blende der Kamera wird auf das helle Tageslicht eingestellt. Das Weiß löst sich in einen blauen Himmel sowie in ein unbestimmtes, verschwommenes Grün auf, vermutlich Gras. Und eine Männerstimme spricht zu nah am Mikro. Ist sie an? Ich habe keine Ahnung, ob die an ist. Das Bild wechselt jetzt zwischen seinen Schuhen und einer, wie es scheint, Menschenansammlung in mittlerer Entfernung. Da ist er! Sieh doch, da ist er! Ruft der Mann. Er richtet die Kamera nach vorn und als es ihm endlich gelingt, sie ruhig zu halten, kommt Sheldon Packer ins Bild. Vielleicht 30 Meter entfernt, umgeben von seinem Tross und seinen Sicherheitsleuten. Es sind nicht zu viele Menschen da, aber diejenigen, die weiter vorne stehen, merken plötzlich, dass da etwas geschieht, dass sich da jemand Berühmtes nähert. Und der Mann mit der Kamera fängt an zu rufen, Gouverneur, Gouverneur, Gouverneur! Das Bild beginnt erneut zu wackeln, vermutlich weil der Kerl herumspringt oder winkt oder vielleicht auch beides. Später wird dieser erste Teil von den Fernsehleuten weggeschnitten, sodass der Clip, der hunderte Male im Fernsehen gezeigt wird, hier beginnt. An dieser Stelle, mit einem Standbild und einem kleinen roten Kreis um die Frau, die rechts im Bild auf einer Parkbank sitzt. Das scheint die Täterin zu sein, sagt der Moderator. Sie hat weiße Haare, ist wahrscheinlich um die 60, sitzt da, liest ein Buch und verhält sich in keiner Weise auffällig. Wie eine Komparsin in einem Film komplettiert sie das Bild. Die Frau trägt eine hellblaue Bluse über einem Trägerhemd und eng anliegende schwarze Leggings, die an Yoga denken lassen. Das kurze Haar ist zerzaust und fällt ihr in kleinen Zacken in die Stirn. Die Frau hat etwas athletisch Kompaktes, ist schlank, aber doch muskulös. Sie sieht, was um sie herum geschieht. Sie sieht den Gouverneur näher kommen, klappt das Buch zu, steht auf und guckt. Ganz am Rand des Bildes steht sie und versucht sich offenbar zu entscheiden, was sie tun soll. Die Hände hat sie in die Hüften gestützt. Sie beißt sich innen auf die Backe. Es sieht aus, als würde sie ihre Möglichkeiten abwägen. Die Frage in dieser Haltung scheint zu sein, soll ich? Dann geht sie los, schnell, auf den Gouverneur zu. Ihr Buch hat sie auf die Bank gelegt und sie geht mit den großen Schritten, mit denen Vorstädter Runden um die Mall drehen. Nur, dass sie die Arme ruhig an den Seiten hält, die Fäuste geballt. Bald ist sie in Wurfweite des Gouverneurs und in diesem Moment teilt sich die Menge aus einem Zufall heraus, sodass die Frau aus dem Blickwinkel unseres Filmers freie Sicht auf den Gouverneur hat. Sie steht auf dem Kiesweg, sieht nach unten, bückt sich und nimmt eine Handvoll Kiesel. So bewaffnet beginnt sie zu schreien und sie ist sehr klar zu hören, da genau in diesem Moment der Wind nachlässt und die Menge verstummt, als wüssten alle, dass es zu diesem Ereignis kommen wird, als täten sie, was sie könnten, um nichts zu verpassen. Die Frau schreit, du Schwein, und wirft die Steine. Es kommt zu einem Durcheinander. Die Leute drehen sich um zu sehen, wer da so schreit. Einige weichen zurück und drehen sich weg, als sie von den Steinen getroffen werden. Und die Frau hebt noch eine Handvoll auf und wirft, bückt sich und wirft, bückt sich und wirft, wie ein Kind bei einer Schneeballschlacht. Die Leute ducken sich weg, Mütter schützen die Gesichter ihrer Kinder und der Gouverneur krümmt sich und hat eine Hand vor dem rechten Auge. Die Frau wirft immer weiter, bis die Sicherheitsleute sie erreichen und packen. Oder sie nicht wirklich packen, sie umarmen sie eher und fallen mit ihr um wie erschöpfte Ringer. Und das war's. Das Video dauert kaum ein paar Minuten. Auf seiner Ausstrahlung folgen kurz nacheinander bestimmte Informationen. Der Name der Frau wird bekannt gegeben. Faye Anderson Anderson. Und alle im Studio sagen fälschlicherweise Anderson Anderson und ziehen Verbindungen zu anderen berüchtigten Doppelnamen, insbesondere Sheeran Sheeran. Schnell stellt sich heraus, dass sie eine Lehrassistentin in einer örtlichen Grundschule ist, was gewissen Experten Munition gibt, die nun erklären, die radikal-liberale Agenda habe das öffentliche Bildungssystem erobert. Die Schlagzeile wird umformuliert. Lehrerin attackiert Gouverneur Packer. Bis eine Stunde später jemand ein Bild findet, auf dem die Frau angeblich zu sehen ist, wie sie 1968 an einer Protestveranstaltung teilnimmt. Auf dem Foto trägt sie eine große runde Brille. Sie scheint sich an eine Person zu lehnen, die sich außerhalb des Bildausschnitts befindet. Hinter ihr hält jemand ein Plakat hoch, auf dem »Ich hasse Krieg« steht. Die Schlagzeile lautet jetzt
Radikale 68erin attackiert Gouverneur Packer. Und als wäre die Sache damit nicht schon köstlich genug, kommen am Ende des Tages noch zwei Dinge hinzu, die den Nachrichtenwert der Geschichte gleichsam in die Stratosphäre katapultieren. Zunächst wird berichtet, dass sich Gouverneur Packer einer Notoperation am Augapfel unterziehen musste. Und dann taucht ein erkennungsdienstliches Foto der Frau auf, das zeigt, dass sie 1968 verhaftet, wenn auch nie offiziell angeklagt oder verurteilt wurde, und zwar wegen Prostitution. Das ist schlicht zu viel. Wie kann eine einzige Schlagzeile all diese erstaunlichen Einzelheiten aufnehmen? Radikale Hippie-Prostituierte und Lehrerin trifft bei bösartigem Angriff Gouverneur Packers Auge. Es dauert ungefähr 45 Minuten, bis einer der Texter den Ausdruck Packer Attacker verwendet, der sofort von allen Networks aufgegriffen und in das Banner der Berichterstattung eingebaut wird. Die Frau selbst wird in einem Gefängnis im Stadtzentrum festgehalten und wartet darauf, dass offiziell Anklage erhoben wird. Sie verweigert die Aussage. Ohne eine Erklärung ihrerseits verbinden sich die Meinungen, Annahmen und wenigen Fakten zu einer Art Urstory, die sich in den Köpfen der Leute festsetzt. Die Frau, ein ehemaliger Hippie, ist eine radikale Liberale, die den Gouverneur derartig hasst, dass sie auf ihn gewartet hat, um ihn vorsätzlich auf eine so bösartige Weise anzugreifen. Allerdings klafft ein gleißendes logisches Loch in dieser Theorie, da der Abstecher des Gouverneurs in den Park nicht geplant war und selbst seine Sicherheitsleute davon überrascht wurden. Die Frau konnte also nicht wissen, dass er kommen würde und somit auch nicht im Hinterhalt auf ihn warten. Dieser Widerspruch geht jedoch im allgemeinen Sensationswert der Geschehnisse unter und wird niemals untersucht.
Sehr schön. Sehr schön, oder? Hast du eine Lieblingsgeschichte aus diesen ganzen verzweigten, oder gibt es eine Lieblingsfigur, wo du sagst, das ist mir am nächsten gegangen oder die habe ich am liebsten gesprochen? Oder?
Das ist in der Tat dieser Computerspiel-Freak, der sehr gut charakterisiert und beschrieben wird und mit dem man auch sehr viel Zeit verbringt. Einerseits in der Realität, wie er es nicht schafft, sein Leben zu meistern, verlassen von seiner Freundin, halt überschuldet, immer wieder den Neuanfang versucht, indem er sich sagt, ich sitze zu viel, ich muss eine Diät machen, weil das ist sonst ungesund. Und er versucht eine neue Diät und dazu räumt er erstmal die gesamte Küche aus und schmeißt alles weg, was er da drin hat, um neu zu starten. Und dann kauft er das und isst es aber nicht und irgendwann nach einem Vierteljahr macht er das Gleiche wieder. Der ist sehr spannend, weil man nicht nur Mitleid mit ihm hat, sondern weil er irgendwas in einem... Also in mir hat er eine Seite angesprochen, dass ich hätte ihm gerne ein gutes Armbrot gekocht oder sowas, keine Ahnung, also vielleicht doch ein bisschen Mitleid. Und in seiner Spielewelt ist er der absolute Hero. Er ist vollgepackt, er kommt daher, der hat so eine Muskeln und 1000 Millionen Schwerter und macht die Feinde kurz und klein.
Ich glaube, er spielt ja 6 Charaktere gleichzeitig. Er ist ja ein absolutes Insel. Ja. Begabungstalent, so das alles unter Kontrolle zu halten.
Genau, ne? Und er spielt um die ganze Welt rum mit verschiedenen Teams. Also er ist der King von Elfscape und kein Mensch kennt den. Ja, man ist in dieser virtuellen Realität ist man der Oberburner und im realen Leben, na, da schafft das nicht mal im Biomarkt einkaufen zu gehen, weil ihn die Kassiererin böse anguckt.
Was man an dem auch ganz gut zeigen kann oder wovon wir erzählen können hier, ich kann Ihnen nur sagen, lesen Sie das Buch. Es ist ganz schwer, wirklich diese Qualität rüberzubringen oder das, was da so drinsteckt. Aber ist das, was er auch sprachlich, was Nathan Hill sprachlich so alles ausprobiert? Ich habe den Eindruck, er hat wirklich sehr viel Spaß gehabt, moderne Erzählweisen, traditionelle Erzählweisen, Erzählweisen aus dem Netz, also kleine formale Spielereien zu nutzen und damit seine Figuren zu zeichnen. Und was ihm den Vergleich mit David Foster Wallace eingebracht hat, ist das Finale von Pornage. Wie er zu Ende geht, ich hoffe, wir verraten jetzt nicht zu viel. Es ist schwierig, das zu umschiffen, aber kannst du beschreiben, was da das Spezielle ist an diesem,
also
an
es
diesem
gibt, Finale? Ja, es gibt mehrere Finales oder so eine Höhepunkte in dem Buch. Es wird nicht darauf hingearbeitet, dass man so eine Plateauphase und dann kommt der Superkracher und dann hat man hinten nochmal kurz den Epilog, sondern es passieren im Leben dieser Figuren jeweils ganz große Ausschläge. Und unter anderem hat dieser Computerspielfreak 1, wo er das sein finales Spiel spielt. Er möchte aussteigen aus der virtuellen Welt. Und dazu verschenkt er alles, was er hat dort. All seine Vorteile, die er sich in jahrelanger Arbeit, der spielt, glaube ich, 12 Stunden am Tag, jeden Tag, was er sich da aufgebaut hat, das verschenkt er. Der König geht und macht seine Schatzkammern leer. Und das ist ein sehr ergreifendes Kapitel. Und dieses Kapitel, ich kann es ja nur im Skript sagen, ich weiß nicht, wie lange es wirklich dauert, dieses Kapitel ging 20 Seiten in meinem Skript, also es ist vermutlich so um die 40 bis 50 Minuten, besteht aus 2 Sätzen. Der erste Satz hat 5 Worte. Der restliche Satz geht dann entsprechend 45 Minuten in Apple-Stückchen. Und das war wie, geht irgendwer von Ihnen surfen? Da wartet man ewig auf die richtige Welle. Das ist die richtige Welle. Und da sich oben drauf zu setzen und diesen Satz mitzugehen, den musste ich natürlich 2-3 Mal vorher lesen, dieses Kapitel. Sonst fällt man da einfach runter. Aber das hat so viel Spaß gemacht. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich im Studio noch gesagt habe, okay, dieses gesamte Kapitel, diese 45 Minuten, ich lese es jetzt nochmal. Ich mache noch einen Versuch. Ich weiß gar nicht, welchen wir dann genommen haben. Manchmal kann es ja dann sein, dass der erste doch der bessere war. Aber wir haben, also man läuft sozusagen auf den Sätzen, geht von einem Nebensatz zum nächsten und erfüllt die Geschichte und tippt hier was an, tippt da was an. Man ist in allen kleinen Facetten dabei. Das knallt einen einfach weg. Und dabei wird ja auch noch die ganze Zeit was transportiert. Das ist das Schöne.
Auf vielen Ebenen. Ne? Ja. Also er hat die private Ebene, sein Gesundheitszustand wird beschrieben. Es wird beschrieben, warum er nicht aussteigen kann, was in seinem Hirn passiert, auf recht medizinische Art und Weise. Und noch das Spiel wird beschrieben.
Und also eigentlich die mystische Geschichte im Spiel.
Genau, also 3 Ebenen werden gleichzeitig jongliert. Wirklich ein großartiges Kapitel. Auch das kann ich nur empfehlen. Hören Sie sich das Buch an, kann ich nur sagen. Was auch zum Beispiel ein ganz tolles Mittel ist, was mir aufgefallen ist, also was heißt ganz toll, es hat mich total überrascht, aber es macht Spaß, ist dieses Umzuhören, wie es mit Alice weitergeht, blättern Sie um. Also sowas, ja, was man eher aus dem Netz kennt oder so. Ne? Also er ist wirklich sehr virtuos, er nutzt, was ihm gerade in den Sinn kommt und man hat wirklich den Eindruck, er hat Spaß dran. Ne?
Auf jeden Fall, also er muss Literatur gefressen haben, er setzt diese verschiedenen Techniken ein, er beschreibt ein Buch, was ihn in seiner Kindheit beeindruckt hat, dass man Bücher selber weiterschreibt. Wenn Sie die Geschichte gerne so und so weitergehen lassen möchten, dann blättern Sie vor zur Seite sowieso. Das hat man vielleicht schon mal gelesen. Das ist kein großer Kracher geworden, aber es gibt so mehrere Exemplare, die in die Richtung gehen. Und er greift das wieder auf und lässt seinen Haupthelden diese Geschichte nochmal für sein eigenes Leben neu schreiben. Der versucht also schon immer wieder selbst reinzugreifen und sich so selber am Kragen zu packen und irgendwo hinzuschleifen, was aber nicht unbedingt funktioniert. Es wird nicht unbedingt das gewünschte Resultat liefern. Das ist die tragische Komponente daran.
Die anderen Geschichten sind auch alle sehr tragisch, kann ich sagen. Die Geschichte der Mutter, die mich sehr fasziniert hat, die eigentlich eine Geschichte ist von verfehlten Entscheidungen in ihrem Leben. Die Geschichte des Sohnes, der die ganze Zeit kämpft, auch mit seiner Liebe für diese Frau, seiner Erinnerung an den Freund Bishop und so, alles wirklich ganz, ganz bewegende, tolle Geschichten. Auf der einen Seite sehr politisch, aber eigentlich ist die emotionale Seite dieser ganzen politischen Geschichten viel größer. Ich habe den Satz gefunden, alles muss getan werden, damit Einfühlung möglich wird. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung von dem, was passiert. Er versucht wirklich auszubreiten, warum haben die sich so verhalten, wo sie ganz andere Möglichkeiten gehabt hätten, nicht wahr? Ich möchte zu einer letzten Vorlesestelle kommen, denn wir haben auch nur eine Stunde Zeit und ich glaube, das ist jetzt so die längste Stelle, ein sehr schöner Dialog. Und ich möchte natürlich auch noch dazu kommen, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen. Und ich habe auch eine Frage an Sie. Aber zuerst hören wir noch was, bevor wir weiterkommen.
Das Telefonat. Hallo? Hallo, könnte ich bitte mit Mr. Samuel Anderson Anderson sprechen? Das bin ich. Professor Anderson Anderson, Sir, ich bin froh, dass ich Sie erreiche. Mein Name ist Simon Rogers. Anderson reicht vollkommen. Sir? Samuel Anderson, dieser ganze Doppelname ist viel zu umständlich. Natürlich, Sir. Mit wem spreche ich? Wie ich schon sagte, Sir, mein Name ist Simon Rogers von der Kanzlei Rogers & Rogers in Washington, D.C. Vielleicht haben Sie schon von uns gehört? Wir sind auf öffentlich wirksame, politisch motivierte Verbrechen spezialisiert. Ich rufe Sie im Namen Ihrer Mutter an. Wie bitte? Öffentlich wirksame politische Verbrechen, gewöhnlich von linker Seite. Selbstgerechte Sachen, wenn Sie verstehen. Ich meine, haben Sie von diesen Leuten gehört, die sich an Bäume ketten?
Das sind unsere Mandanten. Oder auch Aktionen, die sich gegen Walfangschiffe richten und im Kabelfernsehen übertragen werden. Das, Sir, wäre genau unsere Kragenweite. Oder eine Auseinandersetzung mit einem republikanischen Amtsinhaber, die online millionenfach verfolgt wird, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir verteidigen politisch Handelnde, natürlich immer vorausgesetzt, die Medien interessieren sich dafür. Sagten Sie etwas von meiner Mutter? Ihre Mutter, Sir, ja. Ich verteidige Ihre Mutter gegen die Maßnahmen, die vom Staat gegen Sie ergriffen werden. Ich habe den Fall vom Pflichtverteidiger in Chicago übernommen. Staatliche Maßnahmen? Ich werde Ihre Interessen sowohl vor Gericht als auch der Presse gegenüber vertreten. Wenigstens so lange, bis der Fonds ausläuft. Was wir vielleicht bald einmal besprechen sollten, Sir, aber nicht heute. Schließlich wäre es unfein, gleich zu Beginn unserer Beziehung die finanzielle Seite anzusprechen. Ich verstehe nicht. Was für ein Fonds? Was hat sie mit der Presse zu tun? Hat sie sie gebeten, mich anzurufen? Welche dieser Fragen, Sir, soll ich zuerst beantworten? Um was geht es überhaupt? Nun, Sir, Sie werden wissen, Sir, dass Ihre Mutter in Haft sitzt und auf Ihren Prozess wartet. Und wegen der, seien wir offen, überwältigenden Beweislast gegen Sie, Sir, wird sie wahrscheinlich auf schuldig plädieren und einen Handel eingehen. Warten Sie. Was für Beweise? Was hat sie getan? Das müssen Sie doch gehört haben, Sir. Was muss ich gehört haben? Dass sie wegen eines tätlichen Angriffs verhaftet wurde. Meine Mutter hat jemanden angegriffen? Es kam in den Nachrichten. Ich verfolge die Nachrichten nicht. Die örtlichen und nationalen Nachrichten haben darüber berichtet. Kabelsender, Zeitungen, Agenturen, Talkshows. Heilige Scheiße. Nicht zu vergessen, Sir, das Internet. Die Attacke hat im Internet weite Kreise gezogen. Verfolgen Sie keine dieser Quellen? Wann ist das passiert? Vorgestern. Und man darf mit einiger Berechtigung sagen, dass die Aktion Ihrer Mutter einen viralen Status erlangt hat. Einen Meme-Status. Wen hat sie angegriffen? Sheldon Packer, Sir. Gouverneur Sheldon Packer aus Wyoming. Sie hat ihn mit Steinen angegriffen, mit etlichen Steinen. Sie hat ihn damit beworfen. Soll das ein Witz sein? Im Verfahren werde ich wahrscheinlich nicht von Steinen reden, eher von Kieseln oder, wenn ich richtig darüber nachdenke, wohl von Kies. Sie lügen. Mit wem spreche ich? Wie ich sagte, Sir, mein Name ist Simon Rogers von Rogers & Rogers und Ihre Mutter wird der Prozess gemacht. Weil sie einen Präsidentschaftskandidaten angegriffen hat. Eigentlich ist er noch kein Kandidat per se, aber die Größenordnung stimmt. Jeder einzelne Nachrichtenkanal hat praktisch ununterbrochen darüber berichtet, rund um die Uhr. Und Sie haben nichts davon mitbekommen? Ich hatte zu tun. Sie unterrichten Einführung in die Literatur. 2x die Woche, Sir. Ich hoffe, Sie halten das nicht für zu zudringlich, Sir, dass ich das weiß, aber das steht so auf der College-Webseite.
Verstehe.
Denn was ich mich frage, Sir, ist, was Sie in den übrigen ungefähr 40 Stunden gemacht haben, seit die Story öffentlich wurde.
Ich habe am Computer gesessen.
Und dieser Computer ist, nehme ich an, mit dem Internet verbunden?
Ich habe, wissen Sie, ich habe geschrieben, ich bin Schriftsteller.
Die nationale Stimmungslage zu diesem Thema entwickelt sich dahingehend, dass die ersten Leute sich fragen, ob wir jemals wieder über etwas anderes als Faye Anderson sprechen werden. Es herrscht eine völlige Übersättigung, würde ich sagen, weshalb ich es überraschend finde, Sir, dass Sie absolut nichts davon gehört haben. Es geht dabei schließlich um Ihre eigene Mutter.
Wir stehen nicht wirklich in Verbindung, Sie und ich.
Man hat ihr inzwischen sogar einen Spitznamen gegeben, der Packer Attacker. Sie ist so etwas wie eine Berühmtheit.
Sind Sie sicher, dass es sich um meine Mutter handelt? Das klingt so gar nicht nach ihr.
Sie sind Samuel Anderson Anderson, ist das richtig? Das ist Ihr voller gesetzlicher Name.
Ja.
Und Ihre Mutter ist Faye Anderson Anderson, richtig?
Ja.
Die in Chicago, Illinois lebt.
Meine Mutter lebt nicht in Chicago.
Wo dann?
Ich weiß es nicht, ich habe seit 20 Jahren nicht mit ihr gesprochen.
Sie wissen also nicht, wo sie im Moment wohnt, Sir, ist das korrekt?
Ja.
Sie könnte also in Chicago, Illinois wohnen, ohne dass Sie es wissen.
Das nehme ich an.
Das heißt, die inhaftierte Frau ist wahrscheinlich tatsächlich Ihre Mutter, das will ich damit sagen, wo auch immer sie gegenwärtig wohnen mag.
Und sie hat den Gouverneur angegriffen.
Wir würden einen weniger aufgeladeneren Begriff vorziehen, nicht angegriffen. Sie hat ihre Rechte gemäß des ersten Zusatzartikels der Verfassung dadurch wahrgenommen, dass sie in einer symbolischen Geste mit Kies geworfen hat. Dem Tastaturgeräusch nach zu urteilen, gehe ich davon aus, dass Sie das gerade mittels einer Suchmaschine überprüfen?
Oh mein Gott, das ist ja wirklich überall.
Ja, in der Tat, Sir.
Gibt es ein Video?
Es wurde bereits mehrere Millionen Mal geklickt und sogar remixed und mit einem recht witzigen Hip-Hop-Song unterlegt.
Das glaube ich einfach nicht.
Dem Song sollten Sie besser aus dem Weg gehen, Sir, bis die Wunde nicht mehr ganz so frisch ist.
Ich sehe hier gerade einen Leitartikel, in dem Parallelen von meiner Mutter zu Al-Qaida gezogen werden.
Ja, Sir, das ist äußerst widerlich. Die Dinge, die bereits gesagt worden sind, Sir, in den Nachrichten, absolut widerlich.
Was wird sonst noch gesagt?
Vielleicht informieren Sie sich da am besten selbst.
Warum nennen Sie mir kein Beispiel?
Nun, die Lage ist angespannt, Sir, die Gemüter sind erregt, was natürlich daran liegt, dass es sich vorgeblich um eine politisch motivierte Tat handelt.
Und deshalb wird was gesagt?
Sie sei eine radikal-terroristische Hippie-Prostituierte, Sir, um nur ein äußerst scheußliches, aber weitgehend sinnbildhaftes Beispiel zu nennen.
Eine Prostituierte?
Eine terroristische Hippie-Radikale, Sir, und ja, das haben Sie korrekt verstanden, Sir, eine Prostituierte. Es wird furchtbar geschimpft und, wenn ich das so sagen darf...
Warum zum Teufel eine Prostituierte?
Sie wurde einmal wegen Prostitution verhaftet, Sir, in Chicago.
Bitte?
Verhaftet, aber nicht offiziell angeklagt, Sir. Ich denke, das ist wichtig hinzuzufügen.
In Chicago?
Ja, Sir, in Chicago, 1968, einige Jahre vor ihrer Geburt, was lange genug her ist, als dass ihre Mutter auf den richtigen Weg zurückkehren und zu Gott finden konnte. So in etwa werde ich wohl argumentieren, wenn die Sache vor Gericht kommt. Wir reden natürlich über eine sexuelle Prostitution.
Okay, das ist unmöglich. 1968 war sie niemals in Chicago. Da war sie zu Hause in Iowa.
Unseren Unterlagen nach war sie gegen Ende 1968 einen Monat lang in Chicago, Sir, als sie aufs College ging.
Meine Mutter war nie auf dem College.
Ihre Mutter hat keinen Abschluss gemacht, aber sie war an der University of Illinois eingeschrieben, in Chicago im Wintersemester 1968.
Nein, meine Mutter ist in Iowa aufgewachsen und nach der High School ist sie dort geblieben und hat darauf gewartet, dass mein Dad aus der Armee zurückkommen würde. Sie hat ihre Heimatstadt nie verlassen.
Unsere Unterlagen besagen etwas anderes.
Sie hat Iowa bis etwa in die 80er nicht verlassen.
Unsere Unterlagen, Sir, besagen, dass sie in der Antikriegskampagne von 1968 aktiv war.
Okay, also das ist definitiv unmöglich. Protestieren ist wohl das Letzte, was meine Mutter tun würde.
Ich sage Ihnen, Sir, so war es. Es gibt ein Foto, einen fotografischen Beweis.
Sie haben die falsche Frau. Das ist eine Verwechslung.
Faye, Mädchenname Anderson, geboren 1950 in Iowa. Möchten Sie Ihre vollständige 10-stellige Sozialversicherungsnummer?
Nein.
Denn die habe ich, die Nummer.
Nein.
Was ich meine ist, solange es keine anderslautenden Beweise gibt und falls wir nicht alle Opfer eines unglaublichen Zufalls sind, Sir, ist die inhaftierte Frau wahrscheinlich Ihre Mutter.
Okay.
Es ist sehr wahrscheinlich. Zu 99% vernünftigerweise nicht zu bezweifeln. Zwingend. So sehr Sie anderes hoffen mögen.
Verstehe.
Die inhaftierte Frau, im Weiteren Ihre Mutter genannt. Wir werden diese Diskussion nicht wieder führen.
Nein.
Wie ich sagte, es ist unwahrscheinlich, dass Ihre Mutter freigesprochen wird. Die Beweise gegen Sie sind, was Sie unanfechtbar nennen mögen. Alles, was wir tun können, Sir, ist auf Gnade und ein mildes Urteil hoffen.
Ich verstehe nicht, wozu Sie dabei meine Hilfe brauchen.
Als Leumundszeugen. Sie schreiben einen Brief an den Richter und erklären, warum Ihre Mutter es nicht verdient, ins Gefängnis zu kommen.
Warum sollte der Richter auf mich hören?
Das wird er wahrscheinlich nicht, Sir. Ganz besonders dieser Richter nicht. Richter Charles Brown, genannt Charlie. Ich mache keine Witze, Sir, so heißt er wirklich. Er sollte im nächsten Monat in Ruhestand gehen, hat das aber verschoben, um den Vorsitz gegen Ihre Mutter führen zu können. Ich denke, weil es ein herausragender Fall ist, ein nationaler Fall. Er hat einen ziemlich üblen Ruf, wenn es um den ersten Zusatzartikel geht. Seine Ehren, Charlie Brown, hat nicht viel Geduld, wenn es um Widerspruch geht, das will ich Ihnen sagen.
Wenn er also nicht auf mich hören wird, warum soll ich ihm dann einen Brief schreiben? Warum machen Sie sich die Mühe, mich anzurufen?
Weil Sie so etwas wie einen ehrbaren Titel haben, Sir, und Sie haben es zu einem mittleren Grad von Bekanntheit gebracht, und ich werde alles nur Erdenkliche unternehmen, solange noch Geld in dem Fonds ist. Ich habe einen Ruf zu verlieren.
Was ist das für ein Fonds?
Wie Sie sich vorstellen können, Sir, ist Gouverneur Sheldon Packer bei einigen Leuten ziemlich unbeliebt. In gewissen Kreisen ist Ihre Mutter eine Art subversive Heldin.
Weil sie mit Steinen geworfen hat.
Ein mutiger Soldat im Kampf gegen den republikanischen Faschismus, das stand auf einem der Schecks, die ich eingezahlt habe. Das Geld für Ihre Verteidigung kam nur so hereingeströmt, genug, um meinen Rechtsbeistand für mehr als 4 Monate zu finanzieren.
Und dann?
Ich bin guter Hoffnung, dass wir vorher eine Einigung erzielen werden, Sir. Werden Sie uns helfen? Warum sollte ich? Warum sollte ich ihr helfen? Das ist so typisch.
Was ist so typisch, Sir?
Das ganze große Geheimnis meiner Mutter, dass sie auf dem College war, dass sie demonstriert hat und verhaftet wurde. Davon habe ich nichts gewusst. Das ist eine Sache mehr, von der sie mir nie erzählt hat. Nun, ich bin sicher, sie hatte ihre Gründe, Sir.
Ich will damit nichts zu tun haben.
Ich muss darauf hinweisen, dass Ihre Mutter jetzt wirklich dringend Ihre Hilfe braucht.
Ich werde keinen Brief schreiben und es ist mir egal, ob sie ins Gefängnis kommt.
Aber sie ist Ihre Mutter, Sir. Sie hat sie auf die Welt gebracht und Ihnen, ohne jetzt zu genau werden zu wollen, die Brust gegeben.
Sie hat mich und meinen Vater verlassen, ohne ein Wort. Damit hat sie, was mich angeht, aufgehört, meine Mutter zu sein.
Haben Sie denn keine Hoffnung auf eine keine tiefe Sehnsucht nach einer Mutterfigur in einem Leben, das ohne sie ausgehöhlt und leer erscheint?
Ich muss es auflegen.
Sie hat sie geboren, ihre Wehwehchen weggeküsst, ihr Toast.
Wo man diese Zerrissenheit in diesem Samuel spürt, der von all dem nichts ahnt. Diese Mutter ist weg, sie ist, und damit kommen wir auf den Titel, sie ist zu einem Geist geworden, den er jagt. Und sie ist nicht der einzige Geist in dem Buch.
Es heißt ja sicher auch Geister, weil ja auch ganz alte Geister über den Vater der Mutter noch mit reingeschleppt werden, was so eine Motivation ist. Ich will nicht zu viel verraten. Der Vater ist aus Norwegen ausgewandert. Man weiß nie wirklich genau, warum. Und es geht viel um tatsächliche Geister, die er mitgebracht haben will nach Amerika und die auch das Leben von Faye, also der Mutter von Samuel, beeinflussen in gewisser Weise. Das also so zum Titel, warum es die Geister heißt.
Ja, es gibt diese mystischen Geister, die aus den alten, wirklich finsteren norwegischen Geschichten mit erzählt werden. Und es gibt aber die Geister, die sich im Laufe eines Lebens entwickeln, was abgebrochene Beziehungen angeht, die halt noch herumgeistern. Und es gibt auch nochmal Geister, die hier Unwesen treiben in diesem soziologischen Sinn. Man hat ja gesehen, was für eine Hatz auf diese Frau stattfindet, die ja nichts, also sie hat einfach nur überreagiert, ja. Auf eine Art und Weise, die wir auch noch später erst erklärt bekommen, was die Motivation war und so weiter. Und auch da entstehen geisterhafte Momente. Also diese Geister durchziehen schon das ganze Buch. Man stößt immer wieder auf sie. Das ist ein sehr gut gewählter Titel. Heißt er, glaube ich, Ghost im Original, ne?
The Nix.
Genau, The Nix. Der Nix, das ist ja ein Geist, ein norwegischer, oder man kennt das vom alten deutschen Sagenschatz. Es gibt die Nixen. Gut, die ziehen halt nur Männer unter Wasser, aber es gibt auch den Nix, der ist, glaube ich, nochmal eine Spur böser und der haust auch in irgendwelchen Seen. Und den gibt es auch in Norwegen. Und der ist der Obergeist.
Und der ist mitgekommen mit dem Vater, höchstwahrscheinlich. Ja. Bei allen Geistergeschichten, das ist kein Buch, wo man jetzt meint, das ist sehr magisch, das ist wirklich sehr realistisch. Ich empfinde es schon auch als Abgesang ein wenig auf den amerikanischen Lebensstil, auf die amerikanische Gesellschaft. Es ist eine große Medienschelte dabei, es ist eine große Kritik am Kunstbusiness dabei, über Bethany und wie sie selber darstellt, oder auch über seine Literaturkarriere. Es geht viel um Politik und man sieht die niederen Beweggründe für scheinbar politisches Handeln dargestellt. Das macht für mich das Buch sehr interessant. Meryl Streep hat sich die Filmrechte gesichert. Sie meint...
Sie spielt alle.
Das könnte auch interessant sein, trotzdem. Sie meint, es wäre die perfekte Lektüre zum Trump-Wahlkampf gewesen. Sie sehen, es ist wirklich ein sehr breit aufgestelltes, mosaikhaftes, brillant verflochtenes, ich wiederhole mich da sehr gerne, brillant verflochtenes Werk, also diese vielen Erzählstränge hält er spielend oben und bringt sie am Schluss zu einem fulminanten Finale zusammen. Man sieht, wie das alles zusammenhängt. Und ich kann Ihnen wirklich nur sagen, wenden Sie sich diesem Buch zu, egal wie, ob akustisch oder in Papierform. Natürlich sind wir hier bei der Audible-Lesung, bei der Leipziger Buchmesse. Deswegen möchte ich Ihnen sagen, probieren Sie es mal akustisch. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wer hört denn Hörbücher mehr als das er oder sie liest? Fast die Hälfte, würde ich sagen.
Fast die Hälfte, ja.
Und na gut, jetzt kann ich schlecht so in die Runde fragen. Finden Sie das besser als das Lesen? Können Sie das charakterisieren? Sie dürfen sich gern dazu äußern. Und ich kann auch sagen, wenn Sie Lust haben auf 23 Stunden 48 Minuten von dieser Qualität, und das hält ja 23 Stunden und 48 Minuten durch, dann gibt es die Möglichkeit, bei Audible einen kostenlosen Probemonat zu abonnieren. Dann können Sie sich dieses Buch runterladen und schon mal reinhören und können sehen, ob Sie nicht diese Leidenschaft entwickeln mögen, die Bücher in Zukunft viel mehr zu hören. Gibt es jetzt ein Mikrofon? Es gibt ein Mikrofon. Gibt es jemanden, der sich dazu äußern möchte, zu der Frage, ob es Unterschiede gibt zwischen Hören und Lesen, ob Sie das besser finden?
Oder anders einfach?
Oder anders einfach. Haben Sie da Erfahrung? Das habe ich mir fast
wahrscheinlich
gedacht.
Wahrscheinlich gibt es die Erfahrung.
Es gibt die Erfahrung. Ah, da hat sich jemand gemeldet. Sehr schön.
Hören ist ein anderes Erlebnis als das Lesen. Ja, weil man nimmt den nur durch die Ohren auf und konzentriert sich nur da drauf. Und sonst beim Lesen passiert es auch manchmal, dass man überliest. Ja, manchmal, oder muss nochmal nachlesen. Und, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zuhöre, ist es effektiver. Manchmal. Also, aber ich lese das Buch und höre es auch.
Okay.
Also beides.
Gibt es das, dass Sie das Gefühl haben, der nimmt mir hier zu viele Stimmen weg, der malt mir die Figuren zu doll aus und ich möchte das gerne selber machen?
Deswegen lese ich ja auch das Buch und höre es nochmal.
Das ist natürlich eine tolle Variante, ja. Wenn es einem wirklich gut gefallen hat, na klar.
Jetzt bin ich ganz gemein. Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich ganz gemein zu Ihnen allen, weil Sie haben sich getraut, sich zu melden. Und ich habe einen Gutschein für einen Download bei Audible. Jeder andere kann sich jetzt ärgern. Hätte ich mich doch gemeldet, dann hätte ich das nämlich bekommen. Ich wollte es eigentlich vorher sagen, ich habe da also, was für den oder diejenige, die sich traut, zu antworten. Dann dachte ich, mal sehen, ob es so passiert.
Schön. Es ist auch kein Haken dabei oder so. Wenn Ihnen das nicht gefällt, alles, dann können Sie das auch wieder. Aber
ja, ja.
Es ist das kein Fang-Abo. Sie sind jetzt nicht auf Jahre dran geknechtet.
Ein Geschenk, ein einfaches Geschenk. Und jetzt möchte ich Ihnen noch die Möglichkeit geben, wie gesagt, wir haben ein Mikrofon. Wenn Sie Fragen stellen wollen an Uwe Teschner, dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Wir können ein bisschen überziehen, wir sind nämlich die Letzten heute. Gibt es Fragen? Da hinten der Herr. Wir müssen das leider über das Mikrofon machen, weil wir im Facebook-Livestream sind. Und wenn wir das jetzt einfach so reinrufen würden, dann würden die Leute am Livestream nichts verstehen.
Keine Frage, sondern eher ein Statement. Ich bin Autor und Uwe Teschner hat einen Roman von mir gelesen. Und da gibt es schon eklatante Unterschiede, wenn man selber den Roman in- und auswendig scheinbar kennt und dann hört man ihn. Also ich bin echt am Boden gelegen.
Wir werden gleich ein langes Gespräch führen. Ich komme gleich zu Ihnen. Also,
gerade war ja so die Frage, lesen oder dann hören. Bei mir war es wirklich schreiben und dann das Ganze von einem Profisprecher wie Uwe Teschner dann zu hören. Das war eine ganz andere Welt, das war eine Interpretation. Manches hätte ich vielleicht anders gelesen, aber so wie er es gelesen hat, war das auch vollkommen stimmig. Das war einfach klasse, das war wirklich ein Kino, ein Hörkino-Erlebnis.
Ich denke, das ist als Kompliment, vielen Dank.
Unbedingt. Ich stelle mir vor, dass das ja der Moment ist, wo Sie am deutlichsten spüren, dass Sie Ihr Werk in die Welt gegeben haben, dass das Ihr Baby ist, womit jetzt andere Leute tun, was
das
Sie
Baby ist
tun weg. Wollen. Das ist ein schwieriger Moment, stelle ich mir manchmal vor. Noch weitere Fragen? Ah, da.
Hallo. Wie bereiten Sie sich auf eine Hörbuchproduktion vor, gerade mit verschiedenen Charakteren und so weiter? Lesen Sie das Buch mehrmals vorweg und versetzen sich dann in diese Position rein? Wie machen Sie das?
Nee, also zum Mehrfachlesen habe ich nicht so die Zeit. Ich habe das vorhin ganz kurz schon mal angerissen. Nur wenn es jetzt ganz spezielle Stellen sind, wie dieser ellenlange Satz, das muss ich dann einfach schon mal genauer mir angucken. Und ich mache mir dann kleine Notizen rein. Es ist meistens ganz gut erkennbar, wer spricht. Wenn man in der Geschichte drin ist, man ist mit den Augen immer schon so ein paar Zeilen auch weiter drunter. Der Mund plappert hinterher. Und dann erkennt man, okay, der und der ist es. Es kommt jetzt darauf an, es gibt auch Autoren, die dann sehr selten reinschreiben, sagte Kay, fuhr Henry Ford oder so. Und da muss man sich dann schnell mal hinmalen. Dann macht man Anfangsbuchstaben rein oder so. Andere Kollegen machen das farblich. Viele lesen schon vom Tablet. Die markieren das dann auch irgendwie. Aber ja, also du musst es mindestens vorher lesen. Das ist, halte ich für total wichtig. Kann ich ins Studio kommen, das Paket aufreißen. Oh, was habe ich denn heute? Schön. Das will ich nicht. Und
es geht nicht nur darum zu wissen, wer ist nachher der Mörder, damit man die Stimmen richtig verteilt. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig. Das schützt einen auch nicht davor, Fehler zu machen. Es gibt eine sehr witzige Begebenheit von einem Buch. Da habe ich den ersten Teil gelesen. Es kam irgendjemand drin vor, der wurde sehr spanisch angehaucht, interpretiert. Ich habe ihm einen fetten spanischen Akzent mitgegeben. Und irgendwann im zweiten Teil, der kam ein Jahr später, anderthalb Jahre später raus, löst sich am Ende auf, der Typ ist US-Amerikaner aus Milwaukee oder sonst was. Was machst du denn jetzt? Der hat wirklich über 20 Stunden diesen spanischen Akzent. Ja, wir haben es dann versucht, irgendwie gerade zu biegen. Er lag im Koma, das war wirklich so. Und wir haben ihm dann ein Foreign Language Syndrome übergeholfen. Es gibt ja Leute, die aus dem Koma und haben plötzlich den Dialekt. Das, mehr konnte ich nicht mehr retten. Passiert auch. Kannst du gelesen haben, wie du willst vorher.
Gott sei Dank ein Koma.
Ja.
In dem Fall.
Gott sei Dank der Notanker. Koma.
Aber ich will noch hinzufügen, auch Mörder können sympathische Stimmen haben, weil du sagst, du musst wissen, wer der Mörder ist.
Unbedingt, oder? Unbedingt. Ja. Und manchmal ist es auch gut, dann eben ganz neutral zu sein, gar nichts mitzugeben, damit du die Leute auf die falsche Fährte führen kannst.
Weitere Fragen? Wir müssen das auch nicht überstrapazieren und ich bin sicher, dass du auch hinterher noch 2-3 Minutchen vielleicht hast.
Ach, wir sind noch ein bisschen hier.
Und wo man nicht nur Selfies machen kann, sondern vielleicht auch noch persönliche Fragen stellen. Ist ja auch nicht jedermanns Geschmack, hier so in der Öffentlichkeit Fragen zu stellen. Ich kann auch noch auf morgen Vormittag hinweisen, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt. Genau dazu, nämlich was Hörbuch sprechen, Synchron sprechen und so weiter, sprechen im weitesten Sinne, also für Aufnahme sprechen, bedeutet, dafür haben wir morgen früh Uwe Teschner nochmal zu Gast und Dietmar Wunder, der gerade vorher, also von die vorhergehende genau, Veranstaltung da war, auch ein sehr berühmter Synchronsprecher, Stimme von Daniel Craig, von Adam Sandler und begnadeter Hörbuchsprecher auch. Ja. Die zweite haben wir morgen früh um 10 Uhr hier im Gespräch. Ich werde wieder moderieren. Audible wird wieder der Gastgeber sein und ich hoffe, damit kriege ich sie dann auf jeden Fall, wenn ich sie bis jetzt nicht gekriegt habe. Es gibt kostenlose Croissants, es gibt Kaffee, es gibt Brezeln. Sie können hier frühstücken. Um 10 Uhr gehen hier erst die Türen auf. Das heißt, ich will sehen, wie Sie hier angerannt kommen, damit Sie keine Minute verpassen und vor allem auch den Kaffee nicht verpassen, der auch heiß bleibt.
Also in diesem Sinne, auf jeden Fall.
Ich werde auch da sein. Schön, dass Sie da waren, dass Sie ausgehalten haben zu so später Stunde. Mich hat die Messe heute schon ziemlich platt gemacht und ich freue mich sehr, dass Sie so lange durchgehalten haben. Vielen Dank in den Facebook-Livestream. Schön, dass Sie hier dabei wart. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Genießen Sie Leipzig, genießen Sie die Messe morgen und übermorgen. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen und vielen Dank, Uwe Teschner.
Ich bedanke mich.
Und merci. Vielen Dank, Audible,
für die Danke, Bühne. Jörg Petzold.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.